den vorbrechenden Kommunismus im Westen brauchte. Und damit Deutschland sozusagen in die Völkergemeinschaft wieder aufgenommen wird, musste Deutschland sozusagen auch sich legitimiert haben. Wie legitimiert man sich, wenn man ein Zivilisationsbruch veranstaltet hat, wenn man ein weltgeschichtliches Verbrechen begangen hat, indem man materiell sühnt? Keine Sühne übrigens ist eine bessere, das wissen Sie, zumindest die Katholiken unter Ihnen, keine Sühne ist besser als die materielle Sühne. Die hat immer ihren Tauschwert. Und diesen Tauschwert gab es nicht nur für Deutschland, diesen Tauschwert gab es auch für Israel. Denn ab diesem Moment war sozusagen dann das deutsch-israelische Verhältnis ein Tauschwertverhältnis. Dieses Moment war in meiner Auseinandersetzung mit meinem Land Israel, es war ja immerhin eine Entscheidung von mir, in dieses Land zurückzugehen, die Entscheidung eines erwachsenen Menschen, ich war 21 Jahre alt, ich entschied, dorthin zurückzugehen, war zugleich auch das Moment, das mich immer wieder fassungslos machte. Wie dieses Konstitutivmoment des Holocaust, das ganz ohne Zweifel ein das gravierendste Moment in der Errichtung des Staates Israel gewesen sein mag, zumindest in der Zustimmung der Weltgemeinschaft, dass dieses Moment auch zu einem Moment der heteronomen Bestimmung des Holocaust geworden war, nämlich seiner instrumentalisierenden Vereinnahmung für politische, ökonomische, diplomatische und wer weiß alles noch für Momente. In meinen Büchern habe ich auch versucht, darauf hinzuweisen, dass spätestens seit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, und das heißt eigentlich von Anbeginn, der Holocaust auch herhalten musste für Momente, die für meine Begriffe genau die Wesensbestimmung des Holocaust durch Adorno diametral entgegengesetzt sind. Denn, das will ich jetzt mal metaphorisch mit einem Spruch eines Kollegen von mir und guten Freundes, Professor Yehuda Elkanah von Tel Aviv, mal Ihnen plastisch vorführen. Elkanah sagte infolge der nicht jetzigen, sondern der vorigen Intifada, das heißt der Erhebung der Palästinenser gegen die israelische Besatzungsmacht, sagte, aus Auschwitz seien symbolisch gesprochen zwei Völker rausgekommen. Eine kleine Minderheit, die da sagt, es soll nie wieder passieren und die mehr oder weniger darstellbar ist, genau mit dem Diktum von Adorno, das ich aus der negativen Dialektik vor Ihnen zitiert habe, nämlich der universalisierende Aspekt des auch in der unfreien Welt darauf zu achtenden Forderung, dass Auschwitz nie wieder geschehe. Gegenüber einer großen, furchterfassten, Elkanah betont, das passiert nicht irgendwie aus Böswilligkeit, sondern aus einem Moment der großen existenziellen Angst, eine große Mehrheit, die da sagt, es soll nie wieder uns passieren. Gegenüber der universalen Forderung, den Holocaust, wenn schon zu instrumentalisieren, im Sinne der emanzipativen Forderung, dass es nirgends auf der Welt, keinem Kollektiv, zu keiner Zeit mehr geschehe, die partikulare Forderung, dass es uns nicht geschehe und damit es uns nicht wieder geschehe, darf man sozusagen alles dann einsetzen. Womit strukturell die Möglichkeit entsteht, dass gerade die Opfer für etwas vereinnahmt werden können, das eine Ideologie bedient, die neue Opfer zu schaffen, vermag. Ich vergleiche jetzt nicht, damit Ihnen das gleich entsorgt sei, die Auschwitz-Opfer mit den Opfern des Nahostkonflikts. Das ist nicht vergleichbar. Wovon ich strukturell rede, ist, dass man das Andenken an Auschwitz vereinnahmen kann für eine Politik und eine Ideologie, die immer wieder neue Opfer schafft, was für meine Begriffe, und das sage ich als der Sohn von Auschwitz-Überlebenden, einfach schier eine Unerträglichkeit in meinem eigenen Land ist. Meine Arbeit, darüber sollen wir ja hier reden, ist somit also die Arbeit der ideologiekritischen Dekonstruktion der Art und Weise, wie in Israel der Holocaust ideologisch, ich möchte fast sagen staatsideologisch, vereinnahmt wird. Und es geht dabei um drei Ebenen. Die eine Ebene ist die Ebene, die ich schon eben angesprochen habe, nämlich die Ebene, wo der Holocaust materialisiert wird und somit einen Tauschwert erhält. Wenn es stimmt, dass die Shoah einzigartig ist, dann kann sie keinen Tauschwert haben. Denn der Tauschwert lässt ja immer das zu tauschende immer fungibel werden. Die zweite Ebene, wo es diese Ideologiekritik und die der Konstruktion, der Instrumentalisierung ist, für das, was ich eben auch apostrophiert habe, nämlich die Vereinnahmung von Auschwitz für politisch-militärische Argumente. Und hierbei übrigens möchte ich nicht zwischen links und rechts unterscheiden. Kein anderer als Abba Evan, links verstorbene, vielleicht die prononcierteste Taube der israelischen Politik, also ein Friedenspolitiker, kein anderer als er hat im Jahre 67 von den Linien, das heißt den Grenzlinien von 67 als den Auschwitz-Grenzen gesprochen. Mit Instrumentalisierung meine ich auch, wenn Menachem Begin, um jetzt vom rechten Rand der israelischen Politik zu reden, als er im Jahre 1982 die Palästinenser in Beirut einkesselt, dabei auch den palästinensischen Führer Arafat in den Bunker einkesselt, davon redet, dass er endlich jetzt Hitler in seinem Berliner Bunker eingekesselt habe, dann ist das nicht nur eine Pathologie, sondern es ist von der Rhetorik im Grunde genommen eine Vereinnahmung des historisch gewesenen Art und Weise, die einfach unerträglich ist. Nicht nur deshalb, weil da etwas Unvergleichbares miteinander verglichen wird, sondern weil auch der Antrieb, der diesen Mann mehr oder weniger motiviert, den Holocaust mehr oder weniger zum Mittel werden lässt, schon gar nicht irgendwie reflektiert als das, was es eigentlich gewesen ist. Das dritte Moment ist das Moment der Inflation, der rhetorischen Inflation. Das Land, das am meisten von der Einzigartigkeit des Holocausts, und zwar im rein politisch instrumentalisierenden Sinne, redet, in diesem Land ist in der Begriff Shoah in die Alltagsrhetorik in einer Art und Weise eingegangen, dass man sagen kann, allein schon diese Inflation des Gebrauchs des Begriffs im Grunde genommen schon eine Riesenproblematik darstellt, nämlich die Tatsache, dass man sich über das Einzigartige, großartig ideologisch echauffiert, aber in der Lebenspraxis im Grunde genommen das Einzigartige zum Alleraustauschbarsten hat werden lassen, indem es nämlich rhetorisch mehr oder weniger zu einem Alltagswert geworden ist. Ich könnte Ihnen jetzt stundenlang Beispiele dafür geben, wenn Sie nachher wollen, kann ich sie geben. Ich sage das jetzt nur strukturell. Damit verbunden die große Frage, für meine Begriffe übrigens eine Frage, die eines der zentralen Momente darstellt, in dem, was Adornos Theorie bis zum heutigen Tag für meine Begriffe nicht nur gültig sein lässt, sondern im Grunde genommen ihn noch bei weitem übersteigt, seine Vorstellungswelten waren bei weitem noch nicht so, wie es mittlerweile sich entwickelt hat, nämlich das Moment der Kulturindustrie. Israel als ein hochmodernes Land, das entsprechend auch medial